Samanta Chakavale Soatra Gachanto Devata Sadamang Munira Chasa Sonanto Sagamokadang Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Naja, vielleicht am Anfang ein paar Worte, wie dieses Deva-Einladen zustande gekommen ist. Ist vielleicht für einige von euch auch ganz interessant, manche wissen es vielleicht auch schon. Ja, und zwar war das im Buddha-Haus und ja, ich habe da, oder wir haben da zusammen mit Ayakema gelebt im Buddha-Haus und ja, wir haben da einmal zusammen gefrühstückt. Und eines Tages kam Ayakema zum Frühstück runter und war so ein bisschen, ja, ein bisschen blass im Gesicht, würde ich sagen. Ja. Und er, Ayakema, die konnte auch nichts für sich behalten, die ist dann gleich immer so rausgekommen mit, was da vielleicht die Ursache ist für dieses Blasssein. Und sie hat dann gesagt, ihr werdet mir nicht glauben, was mir heute passiert ist. Und wir natürlich gleich total neugierig, ja, was ist denn passiert? Und sie hat dann gesagt, er hat heute Besuch von einem Deva oder einer Deva. Und ja, wenn man Ayakema gekannt hat oder vielleicht auch jetzt noch so, wenn man Videos von ihr sieht oder auf YouTube-Kanal eben das wahrnimmt oder sie wahrnimmt, na, kann man schon sehr, sehr gut erkennen, sie war eine sehr bodenständige Person. Also sie war wirklich sehr, sehr verwurzelt und ja, was Mystiker auch oft ausmacht. Mystiker, sie hat in ihrem letzten Kurs, Mystik ist kein Mysterium, in der Einleitung gesagt, Mystiker sind vor allem Personen, die mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Auch der Buddha war ein großer Mystiker, er hatte einen Orden gegründet, für, wo ja, viele hundert, viele tausend ja, Mönche und Nonnen drin waren. Und er war nicht der abgehobene Lehrer, wie man sich das manchmal vielleicht vorstellen wollte, sondern er war auch sehr bodenständig. Er hat sich zum Beispiel darum gekümmert, wie man die Toiletten am günstigsten baut und was da zu berücksichtigen ist und wie man dann sozusagen den Toilettengang gestaltet, also dass das alles seine Ordnung hat, wie die Tür eingeputzt werden muss zum Toilettenhäuschen und so weiter und so fort. Also wirklich, man kann sagen, sehr, sehr bodenständig. Ja, und Ayakema war auch eine große Mystikerin. Sie hatte auch einen sehr einfachen Zugang zu diesen feinstofflichen Ebenen, die man in der Meditation erleben kann, wo auch ja, manchmal gesagt wird, das sind die Deva-Bereiche und gleichzeitig war es auch für sie nochmal ganz was anderes, das jetzt in einer ganz anderen Situation zu erleben. Sozusagen, sie war da auf der Bettkante gesessen und dann war auf einmal dieser Deva oder diese Deva da und wir wollten dann natürlich auch wissen, ja, was war denn der Grund für diesen Besuch und wie hat er auch ausgeschaut, das war, sie hat dann gesagt, der Lichtwesen, etwas größer wie ein Mensch. Ja, und was war der Anlass dieses Besuches? Und der Anlass des Besuches war, dass die Deva den Wunsch geäußert haben, oder dieser Deva stellvertretend für die Devas den Wunsch geäußert hat, sie möchten auch eingeladen werden zu einem Vortrag und sie möchten auch eingeladen werden zu einem Kurs und möchten nicht einfach so kommen, also sich da sozusagen so aufdrängen oder einfach so reinschmuggeln oder irgendwie so unerwünscht dann da sein. Ja. Und das war dann tatsächlich der Grund, dass Ayakema dann ab dem Zeitpunkt die Devas immer eingeladen hat. Allerdings erst, also sie hat das immer so für sich gemacht, nicht so mit einem Chanting, sondern für sich gemacht. Und dadurch haben es die Leute vielleicht auch gar nicht so mitbekommen. Ich weiß, ich habe mich mit ihr immer sehr, sehr viel über diesen Bereich ausgetauscht und war da auch sehr, sehr neugierig und was sie da alles zu erzählen hatte. Ja, und gleichzeitig hat sie das nicht so öffentlich gemacht. Und, aber ich habe dann trotzdem diese Tradition übernommen und habe dann von einem Mönch, der ein paar Jahre hier in der Metta Vihara gelebt hat, von dem ehrwürdigen Anuruddha, habe ich dann dieses Chanting gelernt, wo eben das dann nochmal offiziell auch so zum Ausdruck gebracht wird. Und was in den, ja, in den Ländern, in den Theravada-Ländern wie Sri Lanka, Thailand und Burma, wo das auch ja, mehr oder weniger gang und gäbe ist, auch die Devas einzuladen. Ja, so das ist vielleicht nochmal so eine kleine Geschichte zu diesem Chanting. Hilft vielleicht auch dem einen oder anderen von euch, da vielleicht das Herz noch ein bisschen weiter aufzumachen. Ja, zurück zur Lehrrede, die uns ja begleitet und wo wir gestern so ein bisschen eingestiegen sind und ja so die ersten Teile der Lehrrede mitbekommen haben. Und da ist schon noch mal eine Stelle da, auf die ich noch mal eingehen möchte. Was war der Grund, warum sich der Buddha da umgedreht hat? Also da kann man ja auch einmal ein bisschen reindenken oder sich reinbegeben oder reinfühlen. Was war der Grund, warum der Buddha sich da an dieser Stelle, was er sonst nie gemacht hat, umgedreht hat und zu dem Rahula dann gesprochen hat? Und vor allem auch, was er vielleicht auch gesagt hat. Rahula, Form ist, ob vergangene Form, gegenwärtige Form, zukünftige Form, nahe Form, ferne Form, innen oder außen, grob oder fein. Form ist der wirklichkeitsgemäß zu betrachten. Das bin ich nicht, das gehört mir nicht, das ist nicht mein Selbst. Also warum sagt er das zu seinem Sohn, zum Rahula? Ja. Und ich vermute, ich kann es natürlich nicht beweisen, aber wenn ich mich da so ein bisschen reinversetze in die Situation, vermute, dass da ein gewisser Stolz vielleicht bei dem Rahula da war. Man stellt sich vor, der Buddha, und der wird immer wieder auch in den Kommentaren als eine sehr stattliche Person auch beschrieben. Und der Rahula ist bei dieser Lehrrede, so steht es zumindest in den Kommentaren, ist er 18 Jahre alt. Und mit 18 Jahren, da schaut man schon auch noch vielleicht besonders auf seinen Körper und wahrscheinlich anzunehmenderweise hat er auch gut ausgeschaut. Und jetzt so diese Situation, der Buddha geht da und er geht hinterm Buddha. Und da war wahrscheinlich so ein bisschen ja, eine Identifikation mit dem Körper da, so vielleicht auch ein bisschen Stolz, ein bisschen Anhaften, so ein bisschen Dünkel auch. Sowas in der Art vermute ich da, dass da vorhanden war. Weil sonst, wie kommt es dazu, dass gerade der Buddha dann diese Anweisung gibt, wo er auf dem Körper, Form ist ja Körper, dass er auf dem Körper eben sich auch ausrichtet. Und ja, und dann auch ganz bemerkenswert, was dann für ein kurzer Dialog auch stattfindet, finde ich schon auch toll, dass der Rahula da auch gleich auch antwortet. Also er könnte ja auch sagen, okay, das whoop, so eine Anweisung, das reicht. Aber irgendwie ist da was in ihm da, das ihn auch dazu veranlasst, da auch nochmal nachzufragen. vielleicht möchte er auch zeigen, dass er schon auch ein guter Schüler ist und schon auch das eine oder andere auch gelernt hat und, oder weiß und so. Und dass er sich mit diesem Bereich schon auch auseinandergesetzt hat, dass er dann eben fragt, nur formehrwürdiger. Ja. Und dann erklärt ihm eben der Buddha auch, nein, nicht nur Form, sondern auch die Gefühle, die Wahrnehmungen, die Gestaltungen, so wird dieses Wort übersetzt, Sankaras, die Gestaltungen, die, manchmal wird es auch gesagt, die willentlichen Formationen, wenn wir gleich darauf zu sprechen kommen. Und das Bewusstsein, was normalerweise in dem Bereich des Sinnesbewusstseins ist, auch das sollst du der Wirklichkeit gemäß betrachten. Also auch die Gefühle so betrachten, die Wahrnehmungen, die Gestaltungen und das Bewusstsein so betrachten, das bin ich nicht, das gehört mir nicht, das ist nicht mein Selbst. Also ganz tiefe Anweisung, die der Buddha da gibt, also das geht schon gleich von am Anfang der Lehrrede, geht schon gleich richtig ans Eingemachte, wo man schon denkt, ups, das muss man jetzt halt erst einmal ein bisschen sacken lassen und da müssen wir uns vielleicht ein bisschen damit beschäftigen, weil das ist ja schon die Essenz der ganzen Lehre. Also das ist ja die Anatta-Lehre, also das, die Lehre vom Nicht-Selbst, von der Ich-Illusion und das gleich am Anfang von der Lehrrede. Aber wir werden natürlich im Laufe der Lehrrede dann auch uns dem annähern, nochmal wieder das betrachten, nochmal zusätzlich Erklärungen bekommen. Und vielleicht nur so viel, dass diese Lehrrede mehr oder weniger darauf aufgebaut ist oder darauf ausgerichtet ist, all die Identifikationen, mit denen wir ja auch zu tun haben, mit denen wir auch beschäftigt sind, dass man letztendlich das nach und nach durch verschiedene Übungen, durch verschiedene Meditationen und letztendlich dann auch durch die Atembetrachtung, dass man diese Identifikationen dann lernt loszulassen. Ne? Die Identifikationen, diese 5 Hauptidentifikationen, woraus wir alle glauben, dass wir bestehen, Körper auf der einen Seite und Geist mit diesen 4 Bestandteilen des Geistes, Gefühl, Wahrnehmung, diese willentlichen Gestaltungen und unser Denken vor allem und eben das Bewusstsein, das das alles mitbekommt. Ja, an der Stelle vielleicht auch mal ganz wichtig, nochmal was anderes einzuflechten, was der Buddha an anderer Stelle gesagt hat, wo er über Dukkha gesprochen hat. Dukkha, auch ein sehr zentraler Begriff in der buddhistischen Lehre, wird manchmal mit Leid übersetzt. Stimmt auch, es ist Leiden, Dukkha. Aber es ist noch viel, viel mehr wie dieser Begriff Leiden. Vielleicht sogar der beste Begriff, wie man es übersetzen könnte, ist vielleicht sogar Druck. Dukkha und Druck, mir scheint es ein bisschen aus der gleichen Wurzel auch zu kommen. Und im Endeffekt erleben wir Dukkha auch als einen gewissen Druck, den wir erfahren. Aber es ist natürlich viel mehr. Es ist, ja, es ist Mangel. Es ist dieses Gefühl des Unerfülltseins. Das kann doch noch nicht alles sein. Es ist dieses Gefühl des Getriebenseins. Es ist dieses Gefühl der Anspannung. Auch Angst ist mit Dukkha natürlich verbunden. All diese Elemente, der Stress, vielleicht ganz ein toller Begriff, den wir in der heutigen Zeit ja sehr, sehr viel verwenden. Stress ist auch eine tolle Übersetzung für Dukkha. Und das, diese ganzen verschiedenen Begriffe, und da werden wir bestimmt auch noch mehr drauf zu sprechen kommen, das zusammen beschreibt eigentlich das, was Dukkha ist. Manchmal müssen wir es auch in unserer Sprache ein bisschen ausführlicher erklären, weil es vielleicht nicht so vorhanden ist, in der damaligen Zeit für die Schüler von Buddha war das klar, Dukkha ist Dukkha, da braucht man nicht groß drüber reden und ist für alle ziemlich klar. Wir müssen es manchmal ein bisschen deutlicher erklären. Könnt ihr vielleicht für euch auch nochmal reinschauen, ob da, was da, wie ihr Dukkha definieren wollt, was für euch vielleicht sogar der Hauptaspekt von Dukkha ist, würde ich da eher dieses Wort Stress nehmen, würde ich da Bedrückung nehmen, Druck, würde ich da vielleicht den Begriff Spannung oder Anspannung nehmen, würde ich ja dieses Gefühl des Mangels, dieses Gefühl des Unerfülltseins nehmen. Es kann doch noch nicht alles sein, es muss doch noch mehr sein. So dieses. Oder ist Angst, was ich damit verbinde, was macht für mich Druck aus? Oder habe ich da noch ein paar andere auch Begriffe oder Erklärungen, womit ich Druck verbinde? Kennen tun wir es alle total gut. Also wir sind alle letztendlich Experten im Bereich Dukkha. Wir haben alle genügend Erfahrung in unserem Leben gemacht, sodass wir uns alle als Experten von Dukkha bezeichnen könnten. Aber wir müssen es vielleicht noch ein bisschen mehr definieren und ein bisschen mehr erklären, auch, was bedeutet das. Und natürlich hat der Buddha auch Erklärungen abgegeben, was Dukkha ist. Er hat gesagt, Geburt ist Dukkha, Alter, Krankheit, Tod ist Dukkha. Ich denke, das ist ziemlich verständlich, das können wir alle sofort nachvollziehen. Manchmal wird gesagt, Geburt, warum ist Geburt Dukkha? Aber jeder weiß, dass Geburt jetzt kein Honigschlecken ist. Also vor allem die Frauen wissen es natürlich, dass das mit viel, viel Leid verbunden ist. Aber letztendlich, wenn wir uns zurückerinnern könnten an unsere Geburt, dann wüssten wir natürlich auch für das Baby ist das ein ziemlicher Stress, gelinde gesagt. Also dadurch diesen engen Geburtskanal da durch zu müssen und da irgendwie das zu schaffen und dann in eine Welt zu kommen, die nicht mehr so geborgen ist und nicht mehr so beschützt ist wie im Bauch der Mutter. Das ist nicht ganz ohne. Also das wahrscheinlich in der heutigen Zeit würde man es vielleicht sogar als ein traumatisches Ereignis bezeichnen, das wir alle vielleicht schon erlebt, nicht vielleicht, das wir alle schon erlebt haben. Ja, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man mit dem Kaiserschnitt auf die Welt kommt. Das ist vielleicht nicht so ganz so dramatisch wie durch diesen engen Geburtskanal durchzumüssen. Und gleichzeitig wird gesagt, also wenn es irgendwie geht, also ist eine natürliche Geburt schon am Kaiserschnitt vorzuziehen. Aber in der heutigen Zeit hat sich der Kaiserschnitt sehr, sehr verbreitet. In Amerika habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, über 50% der Geburten sind Kaiserschnitt, sodass das Baby einen einfacheren Start hat in diese Welt und gleichzeitig für die Mutter bedeutet das natürlich auch einen ziemlichen Stress. Es ist ja immerhin noch eine Operation, wo da aufgeschnitten wird und die ja auch nicht ganz ohne ist. Also Geburt ist Dukkha, Alter, ja. Alter, glaubt man erst, wenn es dann tatsächlich auch so ein bisschen losgeht mit den Beschwernissen. Wenn man jünger ist, dann denkt man, ja, vielleicht hat man auch Glück und man kommt so gut durch. Je älter man wird, merkt man, irgendwie, man kann noch so viel Glück haben. Trotzdem, ab einem gewissen Alter fängt es an, dass es nicht mehr so selbstverständlich ist, dass man, jemand hat dann den Spruch formuliert, wenn man über 50 ist oder über 60 ist und man am Morgen keine Beschwerden hat, ist irgendwas nicht, stimmt irgendwas nicht. Muss man schauen, ob man noch hier in dieser Ebene, der menschlichen Ebene ist. Nein. Ja, aber das fängt ganz einfach an. Irgendwann kommt dann so ein Knie daher. Ich hatte selber vor 2 Jahren auch eine Knieoperation und mir ist genauso gegangen wie dir. Ich hatte vorher mal gedacht, ja, das ist alles selbstverständlich. Aber Kai muss das auch zugeben, keine besondere Wertschätzung und Dankbarkeit meinem Körper gegenüber da, wie es eben bei vielen Dingen so ist, das da ist, es ist eben so selbstverständlich. Ja, der hat zu funktionieren. Der hat ja bis jetzt immer funktioniert, der wird schon weiter funktionieren und das ist ja auch seine Aufgabe. Und das ist was, wo ich auch gerade in dem Kurs möchte ich da auch nochmal vielleicht ein bisschen ein neues Bewusstsein auch schaffen. Das ist so ein großes Mysterium und so ein großes Wunder, dieser Körper. und der ermöglicht uns, so viele Dinge zu erleben und zu erfahren. Also wir könnten eigentlich von morgens bis abends könnte man nur Danke, Danke, Danke sagen. Was der, ja, was der auch leisten muss und was der aushalten muss und was der bewerkstelligen muss. Also das ist ja die ganze Zeit ein hochsensibler Vorgang, der da stattfindet und wo so viele Gegebenheiten zusammenkommen müssen und stimmen müssen, also wo man nur sagen kann, das ist wirklich ein Wunder, dass das alles so funktioniert. Und gleichzeitig haben wir alle so ein bisschen die Einstellung, der Körper funktioniert halt. Ja. Und erst, leider ist es so, erst wenn man mal erlebt, dass das nicht so selbstverständlich ist, dann kommt erst die Dankbarkeit und Wertschätzung. Und dann, ich kriege das bei mir auch mit, am Anfang, wo ich die Knie-OP hatte und dann am Anfang konnte ich das Knie noch nicht wieder ganz ausstrecken und musste es auch üben und trainieren und so. Und dann war immer, wenn ich weiter es ausstrecken konnte, war dann auch toll, dass das wieder so gut geht und so. Und dann geht es so über die Wochen, über die Monate und dann irgendwann schleicht sich wieder das so ein, ja, jetzt geht es ja wieder ganz gut. Ja. Und gleichzeitig muss ich schon auch sagen, also das ist immer auch, wenn ich am Morgen aufstehe und das einigermaßen okay ist oder wenn ich eine größere Wanderung mache und das einigermaßen gut geht, da ist immer auch dankbare Bewusstheit auch inzwischen da. Es ist nicht so selbstverständlich. Ja. Ja, Krankheit, auch ein Thema, das uns gerade die Pandemie nochmal sehr, sehr deutlich vor Augen geführt hat. Krankheit ist ein Teil des menschlichen Daseins. Wir werden alle immer wieder mal krank. Es gibt niemanden, der noch nicht krank war. Wir haben alle die Kinderkrankheiten wahrscheinlich gehabt. Wir haben alle schon mal Erkältung, Grippe wahrscheinlich gehabt. Wir haben alle dies oder jenes schon gehabt. Jeder hat auch so seine Schwachstellen, auch interessant. Jeder hat so seine Schwachstelle, die einen verletzen sich die ganze Zeit. Also ich kenne da auch Leute, die ständig irgendwie sich verletzen. Bei mir ist die letzte Zeit, dass ich mir immer wieder einen Kopf anhaue. Also das ist auch so ein eigenartiges, wiederholtes Vorgang. Vielleicht hat es auch damit zu tun, weil wir in einer Dachgeschosswohnung leben und da viele Balken sind und man da eigentlich immer ein bisschen zusätzlich aufpassen müsste und manchmal passe ich nicht zusätzlich auf und dann auf einmal wieder einen Kopf angehört. Ja. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, weil ich immer unten schaue oder da ganz selten was passiert, auch wenn ich gehe, also unten, da bin ich immer ziemlich okay und oben kriege ich manchmal dann das nicht so mit. Aber ich habe auch noch andere Baustellen, also nicht nur der Kopf, sondern ich habe auch andere Stellen in meinem Körper, wo immer wieder auch ich Hinweise bekomme, aufpassen, ein bisschen entschleunigen, ein bisschen weniger Stress, ein bisschen entspannter werden. Also und ich denke, wir alle haben so Körperstellen, wo uns immer wieder darauf hinweisen, du passt da ein bisschen auf. Ja. Und das ist auch eigentlich ein großes Geschenk, was der Körper darstellt. Also wenn wir nicht achtsam genug sind, wenn wir über unsere Grenzen gehen, wenn wir vor allem in die falsche Richtung unterwegs sind, ja, und was ist die falsche Richtung? Wenn wir in die ich-bezogene Richtung unterwegs sind, wenn wir damit beschäftigt sind, diese 5 Identifikationsgruppen, diese Anhaftungsgruppen, wie es der Buddha genannt hat, aufrechtzuerhalten, die immer wieder neu zusammenzubauen und wieder zu abzusichern und so weiter, dann kommt natürlich auch ein Spannungszustand auf. Ja, das ist ganz klar. Also ganz, ganz einfach ausgedrückt, auch wenn wir da anhaften, wenn wir da versuchen festzumachen, stabil zu machen, und das ist eigentlich das ganz, ganz normale Verhalten, das jeder Mensch hat. Jeder Mensch versucht, sich eine Situation zu schaffen, die einigermaßen sicher ist, die einigermaßen friedlich ist, die einigermaßen beschützt ist, die einigermaßen stabil ist vor allem auch. Und gleichzeitig wissen wir, dass alles vergänglich ist. Was passiert jetzt da? Wir sind damit beschäftigt, dieses Ich das aus diesen 5 Anhaftungsgruppen besteht, immer wieder neu zu bestätigen, neu zu festigen. Zum Beispiel mit unseren Gedanken, mit unseren Meinungen, auch ein schönes Wort, meine Meinung gehört mir. Wenn jemand die gleiche Meinung hat, sehr sympathischer Mensch. Wenn jemand eine andere Meinung hat, weiß nicht so genau, ob der wirklich durchblickt. Und in der Meditation kann man das sehr, sehr gut nachvollziehen. Das ist, das Denken ist unsere Haupt-Ich-Bestätigung. Ich denke, also bin ich. Den Satz kennen wir alle von Descartes. Ich denke, also bin ich. Ist so eine Feststellung, die er da getroffen hat. Und die auf der einen Seite stimmt und auf der anderen Seite natürlich überhaupt nicht stimmt. Und gleichzeitig leben wir aber danach. Ich denke, also bin ich. Und jetzt in der Meditation hätten wir mal die Möglichkeit, das Denken oder sogar die Empfehlung oder Aufforderung oder die Erlaubnis oder wie immer wir dazu sagen wollen, jetzt darfst du mal die Gedanken loslassen. Gib dich ganz ins Erleben rein. Gib dich ganz in das Erleben rein, in das Spüren rein. Versuche mal, jenseits dieser Gedankenwelt, dieser Ich-Bestätigungswelt zu kommen. Und was macht der Geist? Ja, 3, 4, 5 Atemzüge erlebt er und dann kriegen wir nach 1, 2 Minuten mit, ja, ich bin ja wieder im Denken gelandet. Gerade am Anfang von so einem Retreat können wir das sehr, sehr gut auch nachvollziehen und erleben, wo wir vielleicht einen tollen Entschluss gefasst haben und unsere ganze Begeisterung mit in den Retreat gemacht haben. Und dann kommen wir hier an und was passiert? Wir versuchen, den Anweisungen zu folgen, wir versuchen, uns auf den Atem einzulassen und wir denken die ganze Zeit. Vielleicht sogar noch mehr als zu Hause, interessanterweise. Und warum? Weil wir hier weniger Möglichkeiten haben, uns anderweitig zu zerstreuen und abzulenken. Und indem wir weniger Möglichkeiten haben, uns abzulenken, sind wir eben mit einem Vorgang beschäftigt, wo eben vielleicht Dinge zutage kommen oder deutlich werden, die wir zu Hause nicht so mitbekommen, weil wir uns ja ständig ablenken können. Und die Möglichkeit, die uns noch bleibt, ist eben zu denken. Und dann kann es eben tatsächlich so sein, dass wir mehr denken wie zu Hause. Gerade die ersten Tage von so einem Retreat. Manchmal sage ich auch, so ein Retreat, ein Aspekt von so einem Retreat ist auch, dass wir in einem Art Entzug sind. Das ist eine Entzugsveranstaltung, die wir hier auch durchleben. Entzug natürlich von unserem Ich, von unserer Ich-Bestätigung, von unseren Gewohnheiten, von unseren stabil machenden Tendenzen, von unseren sicherheitsschaffenden Gewohnheiten. Und dann soll man das loslassen und da ist natürlich erst einmal auch ein gewisser Entzug, auch den wir erleben, der dann sich auch vielleicht durch eine gewisse Enge, durch eine gewisse Anspannung, durch ein verstärktes Denken äußern kann, nicht muss. Vielleicht auch manche von euch, die hier da sind und schon relativ gut reinkommen, relativ gut in die Meditation auch schon kommen, aber bestimmt einige, wo eben gerade so ein besonders starker Reinigungsprozess gerade stattfindet. Naja, wenn wir es vielleicht als Entzugsveranstaltung bezeichnet hätten, dann wäre vielleicht gar keiner gekommen. Jetzt heißt es eben Meditationsretreat und dann hört sich das sehr verlockend an. Entzugsveranstaltung, ja, nö, ich habe da in dem Bereich nichts zu tun. Ich hab keine Süchte. Ja, es gab so mal eine Untersuchung, ein Experiment in Amerika, wo das ausgetestet wurde, wie süchtig wir alle sind. Nach Sinneserlebnissen, nach Sinnesinput, nach Sinneskontakten. Und da wurde so ein Versuchsaufbau gestaltet, wo ja, so ein Raum gebaut wurde, wo, glaube ich, keine Ecken waren, der wurde grau in grau gestaltet, war nichts zu sehen. Die Möbel, die waren also ganz unauffällig. Das Essen, das verabreicht wurde, hat nach nichts geschmeckt. Also es war nichts da für die Sinne. Ja. Und die Menschen haben es durchschnittlich nur 4 Stunden ausgehalten und dann mussten sie da raus. Ja, wir bleiben ein bisschen länger hier, wir bleiben 4 Wochen hier, also wir müssen es 4 Wochen aushalten. Wobei wir haben natürlich immer noch genügend Möglichkeiten, es ist natürlich ein Platz, wo auch viel für die Sinne auch da ist, aber vielleicht diese gewohnten Ablenkungsmöglichkeiten, diese gewohnten Fluchtmöglichkeiten, wie wir uns selber auch immer wieder entkommen können, uns zerstreuen können, die sind hier schon etwas weniger. Ja. Müdigkeit zum Beispiel kann auch so ein Ding sein, so ein Teil von einem Entzug auch, dass man jetzt erst einmal merkt, Mensch, da ist eine große Müdigkeit da, ich könnte die ganze Zeit gähnen und es ist auch so, gähnen ist dann auch so ein Versuch vom Körper, dass er auch entspannt. Das ist schon auch total okay. Ja. Also das kann auch ein Zeichen von dem Entzug sein, den wir hier erleben werden. Das ist dann nach ein paar Tagen, wird es natürlich besser, ich hoffe zumindest, dass es besser wird, dass wir da dann durchkommen, auch von der Gruppenenergie durchkommen. Normalerweise ist es immer so, und ihr seid ja alle erfahrene Meditierende und ihr wisst, dass das fast bei jedem Meditationskurs die ersten Tage so ist und dass man dann durchkommt. Ja, Krankheit. Irgendwie, der Buddha hat gesagt, wir sind alle krank. Nicht nur, wenn wir jetzt eine Pandemie erleben, wo ganz, ganz deutlich uns gezeigt wird, ja, ihr seid der Krankheit unterworfen, ihr könnt alle krank werden, wo dann auch viel Angst da ist und man dann denkt, ja, das ist doch normalerweise immer so, wir können doch immer krank werden. Jetzt auf einmal wird uns das so suggeriert, jetzt könnt ihr besonders krank werden, vielleicht auch ein bisschen. Aber wir können eben auch dieses Dukkha uns auch bewusst machen. Ja, wir sind der Krankheit unterworfen. Es kann uns jeden Augenblick erwischen. Ja, vor 3 Monaten ist eine gute Bekannte von mir, die ehemalige Nachbarin vom Buddha-Haus, die war 3 Wochen älter wie ich. Wir haben auch immer so ein bisschen rumgealbert, jetzt bist du wieder älter wie ich und so, aber warte, ich hole dich schon wieder ein und so, also wie man halt so rumalbert. Und ja, die war am Nachmittag noch so auf einer kleinen Pilgerfahrt, dann ist sie danach zum Einkaufen gegangen, hat da in Kempten in einer Tiefgarage geparkt, hat einen Herzinfarkt gehabt und das war's. Also, und man denkt, ja, so schnell kann es vorbei sein. Ja. Kennt ihr bestimmt auch Menschen, die einen Herzinfarkt hatten oder die irgendwas, einen Schlaganfall oder was auch immer. Oder man hat irgendwo, hat man was, man geht zum Arzt und der sagt dann, wir haben da was gefunden, das müssen wir nochmal ein bisschen genauer anschauen und dann merkt man schon, warum sagt der nicht, was los ist. So, und dann bei der nächsten vielleicht Visite bekommt man die Diagnose Krebs. Also so findet es ja immer statt. Ich finde auch nicht so eine einfache Aufgabe für einen Arzt, wie kann er das so einigermaßen verträglich rüberbringen. Ja. Und von einem Augenblick auf den anderen ist auf einmal das Leben ganz anders. Ja. Alles möglich. Alles Teil von einem menschlichen Leben. Alles, wie sich Dukkha äußert. Ja, und Tod natürlich sowieso. Tod ist das ganz große Loslassen und das haben wir alle noch vor uns. Es wird für uns alle ein sehr spannendes Erlebnis sein. Manche sagen, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich möchte nur keine Schmerzen vorher haben, möchte vorher nicht leiden. Klar würden wir uns das alle wünschen, am Abend einschlafen und in der Früh nicht aufwachen. Ja. Gibt's auch, man hat, weiß nicht, 85 Jahre gelebt und relativ okay, ist möglich. Und dann geht es einem so einen halben Tag nicht so gut und dann ist vorbei. Ich weiß, wir hatten früher einen Getränkevertrieb, wo ich Kind war, mein Vater hat Getränkevertrieb aufgebaut und dann haben wir von Haus zu Haus auch geliefert. Und ein Mann war besonders bemerkenswert. Er hat so eine sehr, sehr friedliche Ausstrahlung gehabt, der hat sehr in sich geruht und der hat jede Woche ein Tragel Bier bekommen und da hat er jeden Tag hat er so ein, zwei Bierchen getrunken, hat einmal am Tag eine Zigarre geraucht oder so im Verlauf des Tages so geraucht und war dann immer wieder auf der Bank vorm Haus gesessen, man hat ihn gesehen, wenn man vorbeigegangen ist und also so wie man sich so Rentnerleben so vorstellt. Idealerweise. Ich weiß nicht, ob man sich so ein, zwei Bierchen am Tag, eine Zigarre und dann sitzt man so auf der Bank vor dem Haus und ab und zu kommt jemand vorbei, man hält dann kurz einen Plausch und einen kurzen Heugarten, wie man hier im Allgäu sagt. Und dann war es so tatsächlich, da hat er eines Tages, hat er irgendwie wollte, hat er gemerkt, ne, heute möchte ich kein Bier, irgendwie ist man nicht danach. Und auch Zigarre war, ist man nicht danach. Und einen halben Tag später war er tot. Also so ist natürlich, so würde man es uns vielleicht auch wünschen. So dann hat auf ein Leben zurückgeschaut, wo okay war und konnte dann auch scheinbar gut loslassen. Aber es ist auch oft ganz anders. Sogar auch bei so einer großen Mystikerin und einer wirklich einer Meisterin im Loslassen wie Aya Khema, würde ich schon sagen, eine der größten Mystikerinnen des letzten Jahrhunderts und eine der ganz großen spirituellen Figuren. Und wo man gedacht hat, ja, die lässt halt los und dann ist vorbei und sie hatte Krebs und es war auch nicht ganz einfach. Es war auch viel, viel Dukkha. Ich konnte es durfte es erleben, durfte es an ihrer Seite erleben und war natürlich auch ein großes Geschenk, so einen Götterboten erleben zu dürfen und dadurch vielleicht die Dringlichkeit der Praxis noch mehr zu verstärken. Es ist nicht selbstverständlich, gesund alt zu werden oder ja, überhaupt gesund zu sein. Eines der fünf Kampfesglieder ist Gesundheit. Und jeder weiß, wenn er mal krank war, ist es viel schwieriger, wenn nicht manchmal unmöglich, zu meditieren. Also sich da auch bewusst zu sein, Mensch, jetzt bin ich gesund, jetzt kann ich praktizieren und nicht denken, ja, wenn es dann drauf ankommt, dann kann ich immer noch meditieren. Das kann man vergessen. Wenn es drauf ankommt, wenn wir sehr krank sind, da dann zum Meditieren wirklich reinkommen zu wollen, ist ziemlich schwierig, würde ich sagen. Also Geburt, Alter, Krankheit, Tod ist Dukkha. Kummer, Sorge, Schmerz ist Dukkha. Das ist mehr das seelische Dukkha oder das psychische Dukkha, das emotionale Dukkha. Kummer, Sorge, Schmerz, Sorgen ist Dukkha. Können wir auch, denke ich, gut nachvollziehen. Von Lieben getrennt sein ist Dukkha. Mit Unlieben zusammen sein ist Dukkha. Auch klar. Schon eine feinere Ebene, nicht mehr die grobstoffliche, körperliche Ebene, sondern eine feinere Ebene. Ja, wenn man mit Menschen zusammen sind, wo man nicht zusammen sein möchte, ist nicht einfach. Wenn man mit Menschen nicht zusammen sind, wo man gern zusammen sein möchte, auch nicht einfach. Ja, ist auch Dukkha. Ja. Nicht zu bekommen, was man sich wünscht, ist Dukkha. Kann man auch nachvollziehen. Diesen inneren Mangelzustand ist was da, das hätte ich gern und bekomme es nicht oder kommt nicht in mein Leben, hätte gern einen spirituellen Partner oder hätte gern, ich habe mal mit einem alten Freund darüber gesprochen, der hat immer gesagt, er hätte gern so eine riesige Yacht und eine entsprechende Crew oder Freundeskreis dazu, wo er dann mit der Yacht dann Segeltouren machen könnte. Also er hat so dieses Wunschobjekt so hoch gehängt, dass praktisch nicht möglich war. Das ist natürlich auch Dukkha. Also warum tut man sich sowas an? So ein Wunschobjekt oder so irgendwie sich zu kreieren, wo man dann so irgendwo ja, also entweder ewig dafür arbeiten muss, dass man wirklich all die Energie einsetzt, um dann so viel Geld zu haben, dass man sich diese Yacht vielleicht kaufen kann und dann vielleicht auch noch ja, eine entsprechende Mannschaft auch zusammenkriegt. wo dann vielleicht doch nicht ganz die entsprechende Mannschaft ist oder doch vielleicht die ein oder anderen nicht Zeit haben, diesen vierwöchigen Segeltüren zu machen. Okay, und dann ist vielleicht das Wetter nicht so gut und. Ja. Aber so, das kennen wir auch alle, so, dass wir Dinge haben oder Wünsche haben, die vielleicht nicht ganz erfüllt sind oder nicht erfüllt werden können sogar. Das ist Dukkha. Und dann sagt der Buddha was sehr Interessantes. Zusammengefasst oder kurz gesagt, die fünf Gruppen des Anhaftens sind Dukkha. Also das ist so der Abschluss von dieser Erklärung von Dukkha. Die fünf Gruppen des Anhaftens sind Dukkha. Körper, Gefühle, Wahrnehmungen, Gestaltungen und Bewusstsein ist Dukkha. Also das, was er jetzt gerade dem Rahula gesagt hat, das ist Dukkha. Rahula, schau diese Anhaftungsgruppen, schau das der wirklichkeitsgemäß an, weil wenn du dich damit identifizierst, dass du einen schönen Körper hast, wenn du an dem anhaftest, hast du automatisch Dukkha. Dieser Körper wird vergehen. Der wird nicht immer jung bleiben. Der wird sich verändern. Der wird alt werden. Der wird Krankheiten haben. Und der wird irgendwann sterben. Rahula, wenn du damit identifiziert bist, hast du unweigerlich Dukkha. Und Rahula versteht es schon auf eine gewisse Weise und fragt er da gleich dann auch nach und kriegt dann eben diese Antwort, auch die vier anderen Anhaftungsgruppen sind Dukkha. Khandas, der Pali-Begriff ist Khandas, die fünf Khandas, auch ein sehr, sehr zentraler Begriff in der buddhistischen Lehre. Sehr eng natürlich mit Dukkha verbunden und sehr eng auch mit dem Entstehen von Dukkha verbunden. Ist natürlich auch die Frage, wie entsteht denn Dukkha auch immer wieder? Ja. Letztendlich könnte man sagen, indem wir immer wieder diese fünf Anhaftungsgruppen versuchen, stabil zu machen. Manchmal wird auch gesagt, die fünf Anhäufungsgruppen. Indem wir versuchen, so einen Haufen sozusagen zu schaffen, dem dann nichts mehr passieren kann. Wenn wir genau hinschauen, mal wirklich genau untersuchen, ich finde, bei den Gedanken ist es am deutlichsten. Das sind ja ein Haufen Gedanken, die wir da jeden Tag denken. Also es ist wirklich ein richtiger Haufen, eine Anhäufungsgruppe. Und durch das, dass Denken ständig stattfindet, so eine gewisse Kontinuität auch da drin ist, verpassen wir vollkommen, dass das auch vergänglich ist. Und durch das, weil wir uns so einen Haufen zusammenbauen, haben wir das Gefühl, ja, da ist doch was da, da ist doch was Substanzielles da, da ist doch dieser Haufen da, an dem wir dann auch noch anhaften. Und verpassen vollkommen, dass jeder Gedanke vollkommen vergänglich ist. Also der löst sich auf, und zwar total. Der Gedanke, den wir vor 10 Sekunden gedacht haben, kann sich da noch jemand dran erinnern? Ungefähr? Vielleicht, gerade noch, vielleicht ein bisschen. Vor einer Minute, der Gedanke, möchte sagen, der ist schon ziemlich weit weg. Vor 5 Minuten, die Gedanken vor dem Vortrag. Vielleicht können wir uns einigermaßen daran erinnern, weil wir auch die Tendenz haben, immer wieder ähnliche Gedankenformationen zu wiederholen. Also kann man auch in der Meditation gut erleben. Vielleicht auch noch ein Tipp, wie wir da vielleicht auch rauskommen können. Wenn es das Etikettieren, das, denke ich, den meisten von euch sehr vertraut ist, wo man eben, wenn man merkt, ich bin wieder am Denken, dass man kurz etikettiert Denken und dann wieder zum Erleben zurückgeht. Also durch das, dass man es etikettiert, steigt der Geist aus diesem Prozess aus. Aus diesem versklavten, automatischen Prozess steigt er aus und kann sich nochmal neu ausrichten. Er geht zum Erleben wieder. Ganz nach der Aufforderung, nicht zu viel denken, mehr leben, mehr erleben. Ja. Aber es klappt nicht immer. Gerade am Anfang von einem Kurs, wie gesagt, wo so viele Gedanken da sind, klappt es vielleicht gar nicht gut. Dann kann es hilfreich sein, die Gedanken nochmal genauer anzuschauen. Und vielleicht ein bisschen detaillierter zu etikettieren. Ja. Mal zu untersuchen, was habe ich denn da für Gedankenmuster. Vieles spielt sich in der Vergangenheit ab, vieles spielt sich in der Zukunft ab, wenig in der Gegenwart. Vieles ist nicht wirklich zusammenhängend, sondern mehr so Stückwerk, wo der Geist von einem zum anderen springt. Vieles hat mit Fantasieren zu tun, vieles hat mit Planen zu tun, vieles hat mit Sorgen machen zu tun, Probleme wälzen zu tun und vieles ist ganz einfach Unsinn oder noch irgendwelche anderen Etiketten, die wir finden können. Gleichzeitig ist innerlich bei jedem Einzelnen so eine Tendenz da oder so ein Verständnis da. Es ist ganz, ganz wichtig, was ich da denke. Ich muss das ja denken, weil sonst geht vielleicht was ganz Wichtiges verloren. Und hier in dem Meditationskurs habe ich endlich einmal die Zeit, auch vielleicht einmal ein bisschen detaillierter zu denken. Es ist alles wieder so okay, ja, wo man dann eine Begründung sucht, warum man dann doch nicht ganz loslassen muss oder soll oder darf, sondern das noch aufrechterhalten darf, ist natürlich auch wieder die Stimme vom Ego. Wir können außerhalb der Meditation genügend noch denken. Und wir vielleicht auch ein Geheimnis, wenn wir irgend für was eine Lösung suchen, dann ist es die allersinnvollste Vorgehensweise, dass wir mal aufhören zu denken, sodass die innere Weisheit, die ja da ist, dass die zum Vorschein kommen kann und nicht wir die Dinge immer erdenken wollen. Das Denken ist für manche Bereiche sehr okay, das müssen wir auch in manchen Bereichen machen, aber wir müssen es nicht von morgens bis abends machen und wir müssen es nicht ständig machen. Wir können uns da immer wieder auch die Erlaubnis geben, jetzt kann ich einmal ins Erleben reingehen. Und dann einmal zu schauen. Ihr werdet sehen, dass durch diese 4 Wochen Themen, die ihr vielleicht mit hierher gebracht habt, wo ihr versucht habt, übers Denken auch zu lösen, Probleme, Sorgen zu lösen, je mehr ihr loslasst in diesem Kurs, desto mehr kann eine innere Weisheit auch hochkommen und dann vielleicht auch Antworten uns präsentieren, wo wir mit dem Denken vielleicht nicht drauf gekommen wären. Da gibt es eine schöne Anekdote von Neil Walsh, hat die Bücher geschrieben, Gespräche mit Gott, kennen vielleicht einige von euch, sehr bemerkenswerte Bücher, die er da geschrieben hat. Und Gespräche mit Gott, Neil Walsh, Amerikaner, der war in einer verzweifelten Situation und wusste nicht mehr ein noch aus, wusste nicht mehr, wie es weitergeht und in seiner Verzweiflung ruft er dann, Gott, wenn es dich irgendwie gibt, dann antworte endlich einmal. Also ruft so ins Universum rein und er kriegt eine Antwort. Also, und dann am Anfang ist er total irritiert und erschrocken eigentlich, dass da auf einmal so eine innere Stimme antwortet. Und ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Dialog dann angefangen hat. Und er ist am Anfang erst einmal oberskeptisch, aber merkt dann, ja, da ist diese innere Stimme da. Aber es ist auch immer wieder, sind Phasen da, wo er wieder am Hadern ist und dann irgendwann auch so eine Stelle, und die finde ich besonders bemerkenswert, wo er wieder mit Gott schimpft und sagt, dass Gott ihm nicht keine Antworten gibt. Und dann kommt dann doch irgendwann, wo er dann ein bisschen sich ausgetobt hat, kommt dann doch die innere Stimme hoch und die sagt dann, solange du mir die ganze Zeit erzählst, was du weißt, habe ich ja keine Chance, mal das zu sagen, was ich weiß. Also so ähnlich wie bei uns. Also solange wir die ganze Zeit am Erzählen und am Denken sind, ja, kann diese innere Weisheit, die hat ja da gar keinen Raum, gar keinen Platz, dass die einmal hochkommen kann. Also vielleicht auch eine Empfehlung, gerade wenn man mal die Gedanken ein bisschen detaillierter etikettiert hat, kann man, wenn man nicht ganz unehrlich ist, möchte ich fast sagen, wenn man ehrlich zu sich selber ist, kann man schon erkennen, dass man immer wieder die gleichen Abläufe hat, so wie bei einer Schallplatte, wo die Nadel hängen bleibt und wo dann immer wieder das Gleiche hochkommt, wo man immer wieder das gleiche Problem wälzt, wo man immer wieder die gleiche Planung macht, wo man immer wieder die gleiche Fantasiewelt kreiert. Und da mal vielleicht ein bisschen detaillierter zu etikettieren und vor allem auch zu erkennen, wie viel Aufwand das ist, wie viel Stress damit verbunden ist, dieses ständige Denken, wie viel Unruhe und Reibung da ständig stattfindet. Also und vielleicht aus diesem Erkennen heraus, da Weisheit reinbringen, aus dem Erkennen heraus die Bereitschaft entfalten, boah, das ist ja oberstressig, von morgens bis abends denken. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon wieder da? Das war mal so ein Hit in den meinen 70er Jahren, glaube ich. Eigentlich ein tolles Lied. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon wieder da? Man wacht in der Früh auf, das Erste, was da ist, diese Gedanken. Ja. Wo man denkt, ja, ich würde jetzt aber eigentlich möchte ich noch ein bisschen mehr Ruhe haben und ein bisschen so in den Tag so hineinkommen und dann geht es schon wieder los. Ja. Unendlicher Stress. Ja. Ich denke, also bin ich. Das ist der Grund, warum wir die ganze Zeit denken. Ja. Im Endeffekt, um uns immer wieder zu versichern, ja, du bist doch da, du denkst doch, du bist doch da, du denkst doch. Ja, du bist doch da, kein Problem, du bist doch da, du denkst doch. Ja, kein Problem, totale Sicherheit, hast alles unter Kontrolle. Ja, denkst, planst, machst dir Sorgen, baust vor, checkst alles ab, kein Problem, alles unter Kontrolle. Ja. Das ist die innere Stimme, alles unter Kontrolle. Wenn wir mal überprüfen würden, habe ich wirklich alles unter Kontrolle? Jetzt einmal loslassen und sich ganz dem Erleben hingeben. Ja, das wäre Kontrolle, dass wir es einmal loslassen könnten, das Denken. Das wäre, könnte man vielleicht davon sprechen, dass wir eine gewisse Kontrolle haben über das, was da abläuft. Im Endeffekt ist es so, das läuft ab, ob wir es wollen oder nicht. Also von Kontrolle kann man überhaupt nicht sprechen. Ja. Und gleichzeitig ist so eine Tendenz da, na, das kann ich jetzt nicht loslassen, sonst verliere ich die Kontrolle. Also ich kann mich jetzt nicht tiefer in die Meditation reinbegeben, sonst verliere ich die Kontrolle. Ja, der Zusammenhang ist, in dem Moment, wo ich mich da tiefer reinbegebe, ja, in dem Moment findet diese Ich-Bestätigung nicht statt. Die zweite Tendenz, die wir haben, ist dieses Machen. Ich denke, also bin ich, und ich mache, also bin ich. Und deswegen fällt es uns auch so schwer, in der Meditation einmal so sich empfänglich zu machen und einfach mal zu sagen, jetzt bin ich da und mache mich empfänglich und all das, was da ist, das hat Raum. Sondern wir versuchen, einen Atem sogar irgendwie zu machen und so, dass er ein bisschen ruhiger ist und ein bisschen ja, so ist oder ein bisschen so ist und so, anstatt mal den Atem so zu erleben, wie er ist. Der fließt doch sonst auch die ganze Zeit, wo wir nicht eingreifen. Von morgens bis abends ist doch der da und weiß sehr gut, was er zu tun hat und wie er uns mit Sauerstoff und Lebensenergie versorgen muss. Und dann auf einmal, wenn wir Atem betrachten und das erleben wollen, auf einmal kommt diese Tendenz rein, ja, ich muss da schauen, dass das alles okay ist. Also da auch entspannen und da loslassen und ja, auch diese Zusammenhänge begreifen. Ja. Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss. Wie entsteht dieses Ich immer wieder im Ablauf? Und da haben wir hier eine ganze tolle Möglichkeit zu üben. Wir gehen mit unseren Sinnen, gehen wir mit der Welt in Kontakt. Über das Sehen, über das Hören, über das Riechen, über das Schmecken, über das Antasten und über unser Denken. Ja, das sind die sechs Sinnesgrundlagen, mit denen wir mit der Welt in Kontakt gehen. Jetzt findet ein Sinneskontakt statt. Und der findet ja mehr oder weniger die ganze Zeit statt. Es findet ein Sinneskontakt statt und dieser Sinneskontakt wird automatisch verarbeitet. Von einem Gefühl, das angenehm sein kann, neutral oder unangenehm sein kann, und von einer Wahrnehmung, erstes und zweites Element, von den geistigen Anhaftungsgruppen, von der Wahrnehmung, dass ein Etikett draufklebt, das einsortieren will, was wir da über unsere Sinne erlebt haben. Und dann auf dieses automatische Verarbeiten oder Einsortieren findet eine willentliche Reaktion statt, dieses Gestalten, was die dritte von den geistigen Kandas ist. Ja. so ist der Ablauf. Wunderbares Beispiel hier, unser Hahn, wo wir alle wahrscheinlich schon auch ein bisschen damit zu tun hatten. Interessanterweise verursacht dieses Krähen nicht bei allen das gleiche Gefühl. Manche haben vielleicht so eine schöne Kindheitserinnerung und jedes Mal, wenn der Hahn kräht, kommt diese Kindheitserinnerung hoch und man hat ein gutes Gefühl. Bei vielen wird es vielleicht eher so sein, dass ich hier zum Meditationsretreat gekommen bin und jedes Mal, wenn der Hahn kräht, kommt ein unangenehmes Gefühl hoch. Und dann gibt es vielleicht auch noch einige, die irgendwo so im neutralen Bereich sind, die das irgendwie gar nicht beachten oder nicht so mitkriegen. Ja. Kann man selber mal schauen. Was habe ich da? Angenehmes Gefühl, neutrales Gefühl oder unangenehmes Gefühl? Also ich hatte jetzt immer wieder, kann ich auch zugeben, ein unangenehmes Gefühl. Weil ich fühle mich ja auch verantwortlich. Also da kommt eine ziemliche Prägung mit rein. Ich fühle mich verantwortlich für die Gruppe auch, dass der Gruppe gut geht, dass das ein guter Retreat wird. Also so eine Tendenz, die ich ja seit frühester Kindheit auch habe, wo ich dann später dann in der Schule den Klassenclown gemacht habe, dass allen gut geht, dass alle Spaß haben. Und später, ja, die letzten Jahrzehnte war dann, wo ich verantwortlich war für das Projekt, für das Buddha-Haus-Projekt, wo ich auch immer geschaut habe, dass alle sich wohlfühlen, dass sich alle zugehörig fühlen. Also war, genau, war eine Riesenaufgabe. Ich hätte es mir nicht so schwer machen müssen, aber es ist eben so eine Tendenz, die mir immer mehr und mehr bewusst wird und unter der ich durchaus auch leide. Und das ist eben auch ein Teil von diesem Prozess, der da stattfindet. Ich, der Hahn kräht, unangenehmes Gefühl, Wahrnehmung sagt, ja, Hahn oder vielleicht sogar Krach. Und dann kommt die willentliche Reaktion. Will ich nicht haben. Klar, will ich nicht haben. Und dann fängt der Kopf an, irgendwelche Szenarien sich auszudenken, wie man diese Situation verändern kann. Nee. Man ist ja Buddhist, gell? Also die Möglichkeit kommt natürlich überhaupt nicht in Frage. Obwohl vielleicht so Kurztendenzen da wären. Aber diese Gedanken erlaubt man sich natürlich überhaupt nicht. Ist klar, die kann man auch gleich wieder loslassen. Aber was gibt es für andere Möglichkeiten? Natürlich gibt es die Möglichkeit, Fenster zuzumachen. Ist eine relativ einfache Möglichkeit. Warum sind die Fenster nicht zu? Soll ich da hingehen und die Fenster zumachen? Warum? Da sitzen noch zwei Teilnehmer. Warum machen die Fenster nicht zu? Ja, frische Luft, klar, auch klar. Frische Luft wird gebraucht, gerade jetzt mit Corona. Immer gut durchlüften. Okay, geht vor. Frische Luft geht vor. Wir werden schon irgendwie damit zurechtkommen. Aber vielleicht könnte man den Hahn während der Meditationszeit unten in dieses kleine Häuschen reintun und das Fenster von dem Häuschen zumachen, dann wird es auch besser sein. Und so weiter und so fort. Was stattfindet ist, und das ist wichtig, das zu erkennen, und insofern ist das natürlich ein wunderbares Übungsobjekt und wir können dem Hahn aus ganzem Herzen auch danken, weil wir können da das verstehen, wie unser Geist funktioniert. Das ist eigentlich ein Geräusch. Der kräht, Geräusch, unangenehmes Gefühl, krähen, die Wahrnehmung, das Etikettieren und dann kommt die willentliche Formation, die ich jetzt gerade so ein bisschen erklärt habe. Und das ist der nächste Sinneskontakt. Das Denken ist die sechste von den sechs Sinnesgrundlagen. Und auch dieses Denken hat ein Gefühl zur Folge. Hatte ich gestern Abend davon gesprochen. Das liebende Güte-Meditation, wenn man noch nicht so viel spürt und das erste Mal denkt, irgendwann wird es dann schon auch gefühlt werden. Hier vielleicht relativ klar, Denken haben als Folge noch ein unangenehmeres Gefühl. Und dann dieses noch unangenehmere Gefühl hat zur Folge noch vielleicht ablehnendere Gedanken, noch vielleicht extremere Gedanken. Diese noch extremeren Gedanken haben als Folge noch ein unangenehmeres Gefühl, und dieser Kreislauf von Gedanken und Gefühl, wenn der aufrechterhalten wird, das ist dann eine Geistesformation, die sich dann zu einer Emotion verdichten kann. Und die Emotion heißt Ärger. Also hochinteressant. Und dann kommt irgendwann dann doch wieder irgendein anderer, noch stärkerer Sinneskontakt, und dann sind wir in dieser Schleife. Und dann kommt wieder ein Sinneskontakt, und dann sind wir in dieser Schleife. Und die meisten Menschen leben ihr Leben anhand von ihren Gefühlen, auf die wir die ganze Zeit reagieren. Und kein Mensch kriegt es mit. Also wir denken immer, wir sind da sehr kreativ und gestalten unser Leben, aber eigentlich sind wir die ganze Zeit am Reagieren, oder sagen wir mal, vielleicht nicht die ganze Zeit, aber sehr viel von der Zeit sind wir am Reagieren. Und wunderbares Wort, das genau das ausdrückt, was hier stattfindet. Reagieren. Ich will es anders haben, wie es ist. Ich will was loswerden, oder ich will was bekommen. Haben wollen, loshaben wollen. Einverleiben wollen, zu meinem Mir und Mich machen wollen, und das, was ich zu meinem Mir und Mich gemacht habe, das beschützen, und was dem gefährlich werden könnte, so wie störe meine Kreise nicht, störe meine Ruhe nicht, der Hahn wird diesem gestalteten System, das wir ich nennen, der passt jetzt da nicht so rein. Also wie kann man das beseitigen? Und so sind wir beschäftigt von morgens bis abends, und natürlich, ja, Riesenaufwand, ständiges Machen, ständiges Zusammenbauen, ständiges Neu-Zusammenbrauen, Bauen von diesem Ich-Gebäude, das die ganze Zeit gleichzeitig auseinanderfällt. Und da sagt eben der Buddha, Rahula, schau diese Teile, diese Anhaftungsgruppen da wirklichkeitsgemäß an. Das bin ich nicht, das gehört mir nicht, das ist nicht mein Selbst. Und durch diese Betrachtungsweise kann man natürlich den gegenwärtigen Moment ganz anders erleben. Ja, man tritt zurück in diesen Raum des Gewahrseins, man kriegt es schon mit, aber man muss nicht mehr reagieren. Wir steigen aus diesem ständigen Reagieren. Und dadurch wird natürlich unser Leben viel, viel freier und friedlicher. Ja. Und diese ständige Anspannung, in der wir normalerweise leben, wo wir immer wieder versuchen, das, was wir uns schon mal zusammengebaut haben, das fest und stabil zu machen, und gleichzeitig löst es sich auf, dieser Spannung auch sozusagen, sich davon auch zu befreien. Das ist der Weg, den wir hier auch lernen wollen. Ich bin gerade auf dem Schauen, wie. Ich wollte eigentlich mit euch eine Kontemplation machen, aber wir sind schon wieder mit der Zeit so weit vorangeschritten. Dass wir das anders mal machen werden. Eine Kontemplation zu dem Thema, wer bin ich? Was sind meine Identifikationsthemen? Wo hafte ich am meisten an? Oder vielleicht könnt ihr für euch selber auch einmal versuchen, so eine Kontemplation zu machen. Mit was bin ich identifiziert? Woran hafte ich an? Was ist meine Hauptidentifikation? Man kann sich zum Beispiel so einmal den Pass vornehmen, da wo drin steht ja, wie man heißt. Bin ich mit meinem Namen identifiziert? Aus was baue ich mich zusammen? Bin ich mit meinem Namen identifiziert? Bin ich mit meinem Alter identifiziert? Ja. Bin ich mit meinem Beruf identifiziert? Mit meiner Staatsangehörigkeit identifiziert? Bin ich mit meinem Geschlecht identifiziert? Mit meiner Religion? Alles steht ja im Pass drin. Bin ich mit meinem Beruf identifiziert? Oft eine sehr hohe Identifikation. Mit meinem Familienstand, bin ich damit identifiziert? Bin verheiratet, lebe in Partnerschaft oder lebe getrennt, habe Kinder. Wie stark ist da meine Identifikation mit dem Familienstand? Identifikation mit meinen Hobbys, Identifikation mit meinen Problemen, Identifikation mit meinen Sorgen. All das sind Möglichkeiten, wo wir uns immer wieder identifizieren können, an denen wir in einem gewissen Maß auch anhaften und wo wir aber ohne große Schwierigkeit erkennen können, das ist nur ein Konstrukt, an dem wir da anhaften. Das ist nicht wirklich substanziell. Klar, man kriegt zur Geburt kriegt man einen Namen und dann mit einem gewissen Alter hört man den Namen immer wieder und dann irgendwann lernt man, dass man dieser Name ist. Ja. Ist man das wirklich? Und was passiert, wenn man heiratet? Wobei, heute kann man ja den Namen behalten, auch kein Problem, oder man kriegt sogar einen Namen dazu. Der Mann kann so, ja, heute, der Mann kann sogar den Namen von der Frau annehmen, ist ja alles gleichberechtigt. Wenn man Mönch wird, wo bleibt dann der alte Name? Wer ist man dann? Dann muss man über viele Jahre muss man sich das immer wieder klar machen, ich heiße ja Nana Bodhi und dann legt man die Robe ab, ja, und dann, wer ist man dann wieder? Also es ist jetzt nur einmal in Bezug auf den Namen, in Bezug auf unser Alter, ja, ich bin so und so alt, ich bin an den und den Tag geboren, ich bin Skorpion, ja. Sternzeichen auch populär, mit was man sich identifizieren kann, ganz wichtig auch, ich bin Skorpion, und der Widder, passt natürlich gar nicht gut. Oder Wassermann, Skorpion und Wassermann, schwierig, schwierig, schwierig. Also so diese Dinge, wo man dann auch viele, viele Möglichkeiten hat. Dann natürlich spiritueller Weg, ja, Buddhist, zack, neue Identifikation, ja, klar. Alte Identifikation, Christ, katholisch aufgewachsen, losgelassen, neue Identifikation. Ja. Ist da was drin? Ist es wirklich, wer wir sind? Unser ursprünglicher Geist ist reines, klares Licht. Durch hinzugekommene Identifikationen oder Anhaftungen haben wir vergessen, wer wir wirklich sind. Ja. Im Endeffekt geht es auf dem spirituellen Weg um nichts anderes als all die hinzugekommenen Trübungen, hinzugekommenen Anhaftungen, hinzugekommene Identifikationen loszulassen, um wieder zurückzukehren zu dem ursprünglichen Zustand. Ja. Und da haben wir natürlich reichlich zu tun. Weil, wie gesagt, also Anhaftungen haben wir genügend. Ja. Das wird unser Programm sein, die nächsten Wochen. Erst einmal die Anhaftungen vielleicht zu erkennen und dann daran zu arbeiten, das loszulassen. Und genau da darüber geht die Lehrrede. Das ist jetzt, der hat ja gesagt, Rahula geht nach dieser Aufforderung vom Buddha, also nach diesem kleinen Dialog mit dem Buddha, sagt er, wer könnte an so einem Tag noch auf Almosenrunde gehen, und geht zurück ins Chetavana-Kloster. Und dann sitzt er da beim Meditieren und kontempliert wahrscheinlich genau das, was ich euch jetzt gerade gesagt habe, kontempliert es, die fünf Khandas. Und dann kommt der Sariputta, der Hauptjünger vom Buddha, vorbei und sagt zum Rahula, Rahula, praktiziere die Achtsamkeit auf dem Atmen, sodass sie von großer Frucht und Nutzen ist. Auch eine tolle Anweisung. Und dann weiß er scheinbar nicht ganz genau, was meint er, der Sariputta, damit. Und er geht am Abend zu seinem Vater und fragt ihn, Ehrwürdiger, wie kann ich die Achtsamkeit auf dem Atmen so praktizieren, sodass sie von großer Frucht und Nutzen ist? Und darauf antwortet der Buddha. Und das ist eigentlich die Lehrrede. Und er antwortet dann nicht, indem er die Atembetrachtung erklärt, die dann später in der Lehrrede detailliert erklärt wird und die wir auch durchnehmen werden, die aus 16 Schritten besteht, sondern er gibt ihm erst einmal eine Reihe von Anweisungen, wie er sich auf die Atembetrachtung gut vorbereiten kann oder wie er das gut begleiten kann. Und da werden wir morgen weitermachen.